Wir werden gleich wieder im Bergkloster Bestwig bei Meschede sein und unseren Exerzitienprediger dieser Woche, Pfarrer Winfried Abel, mit seinem 10. und letzten Vortrag hören.
Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, in dir ist die Liebe Gebet. Komm und lass in unseren Herzen deine Liebe zum Gebet werden. Gib uns Geschmack am Gebet. Lehre uns beten, Zwiesprache mit dem Herrn halten oder schweigend bei ihm verweilen. In der Unfähigkeit zu beten, hilf uns daraus, ein Opfer unserer Armut zu machen. Da unser Gebet Ausdruck der Liebe sein soll, lass uns nicht zu viel an uns selbst denken. Lass uns für andere, für die Kirche und für die Welt beten. Verleih uns vor allem, dass wir uns in unserem Gebet selbst vergessen, durch einen Blick, der bei dir verweilt. Komm, bete in uns, Heiliger Geist. Verleihe durch dein göttliches Gebet unserem armselig menschlichen Beten deine göttliche Herrlichkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörer und Teilnehmer an den Exerzitien, an den Rundfunkgeräten, hoffen wir, dass der Diabolos, der Durcheinanderbringer, nicht den letzten Vortrag auch noch unterbricht. Es geht ja darum, dass der Heilige Geist in uns ein Feuer entfachen soll. Lasst euch vom Geist entflammen, so ruft der heilige Paulus der Gemeinde von Rom zu. Und dieses lasst euch entflammen drückt ja schon wesentlich aus, dass er uns entflammen will und dass die Initiative von ihm ausgeht. Wir können uns nicht selber das Feuer geben, aber er will uns entzünden. Und das ist unser Werk, dass wir es geschehen lassen. So wie Maria sagt, mir geschehe, so sollen wir in der Haltung eintreten, die man eigentlich die Haltung des Gebetes nennt. Wenn man es genau betrachtet, müsste man sagen, das, was im Gebet geschieht, ist wesentlich das Werk des Heiligen Geistes und nicht so sehr unsere Arbeit. Ich lese einmal aus demselben Römerbrief noch einige Verse vor, aus dem 8. Kapitel. Da heißt es, alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, lieber Vater. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Liebe Schwestern und Brüder, hier ist so viel Wesentliches gesagt. Zunächst einmal eine kurze Klarstellung. Wir müssen das schon mal wörtlich nehmen, wenn es heißt, der Geist macht uns zu Söhnen. Man ist ja heute geneigt, es zu übersetzen mit Söhnen und Töchtern oder Kindern, um der geschlechtergerechten Sprache gerecht zu werden. Und das ist natürlich ein sehr einseitiges Geschehen, denn der Heilige Geist fügt uns ein in diese organische Einheit mit dem Sohn Gottes, mit Christus. Und wenn wir also wenn wir Glieder am Leibe Christi sind, dann sind wir alle teilhaft der Sohnschaft Gottes, ist doch klar. Also wir müssen hier keine sexistischen Spielchen machen und mit Geschlechtergerechtigkeit daherkommen. Hier verbergen sich viel tiefere Wahrheiten, als menschliche Vorstellung oder Sprache es zum Ausdruck bringen kann. Lassen wir es einfach mal so stehen. Der Heilige Geist Gottes macht uns zu Söhnen Gottes und wir empfangen den Geist, der uns die Freiheit schenkt. Wir sind keine Sklaven, sondern er ruft in uns beständig, Abba, lieber Vater. Da merken wir also, dass eine wesentliche Tätigkeit des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen das Gebet ist. Und das Gebet seinen Ursprung in Gott hat. Es heißt ja, am Anfang war das Wort. Das griechische Wort heißt Logos. Am Anfang war der Logos. Und der Logos, das Wort, war bei Gott, nicht bei uns. Und deswegen kommt es auf uns zu. Das Wort ist Fleisch geworden, wird in uns wieder lebendig und wartet auf Antwort, provoziert diese Antwort gewissermaßen. Und was wir Antwort nennen, ist nichts anderes als das Gebet. Man könnte es auch als eine Resonanz bezeichnen, dass der Mensch so etwas wie ein Resonanzboden Gottes wird und er in uns sozusagen sein Zwiegespräch fortführen kann. Wir haben Teil an diesem innersten Zwiegespräch Gottes, wie es in der Rubeljew-Ikone dargestellt ist, die Sie ja alle kennen, wo die göttliche Dreifaltigkeit in drei Personen dargestellt ist, die an einem Tisch sitzen. Es war ja, wie Sie wissen, war es ja in der Frühzeit, auch vor allem im Judentum, verboten, sich von Gott ein Bild zu machen. Es durfte Gott nicht dargestellt werden und deswegen hat man sich dadurch beholfen, dass man sagt, aber in der Bibel steht in der Abrahamsgeschichte von den drei Männern, die da zu Gast waren und die drei Männer dürfen wir doch wohl noch abmalen. Und dann hat man sich eben beholfen, indem man diese drei Männer, denen man auch dann Flügel verliehen hat, weil sie ja als Boten Gottes daherkamen, aber letztlich Gott selber waren, dargestellt hat. Ursprünglich sogar noch mit Abraham und Sarah als Bedienende im Hintergrund, die hat man dann weggelassen. Übrig blieb das dreifaltige Gespräch. Das Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Und man kann sagen, der Mensch wird an diesem Zwiegespräch von Vater und Sohn im Heiligen Geist beteiligt. Und wenn Sie das Bild von Rubeljew genau anschauen, dann sehen Sie, dass da in der Mitte noch ein Platz frei ist, in der Mitte vorne. Und das ist genau für den Betrachter des Bildes gedacht. Du bist einbezogen, eingeladen, teilzuhaben an diesem innergöttlichen Gespräch. Das ist sicherlich die tiefste Erklärung dessen, was man unter Gebet verstehen kann. Früher hat man das auch in den Taufritus mit eingebaut und ist ja auch heute noch irgendwie dabei, wenn man bei der Taufe dem Neugetauften das Gebet des Herrn, das Vaterunser, übergeben hat. Vielleicht wissen Sie, dass das Vaterunser-Gebet zur sogenannten Arkandisziplin gehörte. Unter Arkandisziplin versteht man etwas, was man nicht der Öffentlichkeit preisgegeben hat, sondern was eigentlich im innersten Kreis der betenden und gottesdienstfeiernden Gemeinde vorbehalten war. Genauso wie die Eucharistie gewissermaßen zur Arkandisziplin gehörte, ein Ungetaufter durfte nicht daran teilnehmen. Es wurde nicht der Öffentlichkeit preisgegeben. Dass es von Leichnamsprozessionen gab, das war früher nicht üblich, dass man mit dem Allerheiligsten sogar auf die Straßen gezogen wäre. Damals hat man das alles in Ehrfurcht im kleinen Kreise verehrt, im Kreis der Gläubigen. Und so wurde auch das Vaterunser in der Öffentlichkeit nicht gebetet. Und wer von Ihnen zur älteren, ich sage mal vorkonziliaren Generation gehört, dazu gehöre ich zum Beispiel, der hat noch in Erinnerung, wenn in der Öffentlichkeit zum Beispiel bei einer Beerdigung das Vaterunser gebetet wurde, der Priester anstimmte,
Pater Noster.
Dann war Stille. 2 Minuten Stille. Und dann fuhr der Priester fort.
Et ninos inducas in tentationem.
Also hatten die Anwesenden, die gläubig waren, das Vaterunser im Stillen weiterzubeten, und der Priester hat nur noch mit der Gemeinde dann den Schluss gesungen. Das ist noch ein Anklang an die Arkandisziplin gewesen. Also wie gesagt, bei einer Taufe wurde dem Neugetauften das Vaterunser übergeben. Das ist heute zwar im Taufritus noch da, wird aber nicht mehr so wahrgenommen. Man hat nach der Taufe noch diese ausdeutenden Zeichen, dass man den Täufling mit Chrisam salbt, um ihm deine priesterlich-königlich-prophetische Würde darzutun, oder dass man ihm das weiße Kleid überreicht, um zu zeigen, du hast den alten Menschen ausgezogen und Christus angezogen, und dann die Taufkerze an der Osterkerze entzündet, den Eltern oder Paten überreicht, um zu sagen, jetzt ist Licht vom Lichte Gottes angezündet in diesem Kleinen. Du hast Teil an dem Auferstehungssieg Christi, denn die Osterkerze symbolisiert den Auferstehungssieg des Herrn. Und jeder, der getauft ist, hat Anteil daran, und das Licht leuchtet jetzt in ihm, und er soll selbst zum Licht werden für die Menschen. Damit ist schon gewissermaßen in die Taufe hineingelegt auch der missionarische Auftrag. Aber das Vierte, das wird dann oft übersehen, dann heißt, wir beten jetzt das Vaterunser. Und dann wird das Vaterunser gebetet. Dass das aber sozusagen zum Taufritus dazugehört, um zu zeigen, hört mal zu, ihr Leute, und schaut, in der Taufe ist jetzt der Heilige Geist eingezogen wie in eine Wohnung in diese Neugetauften. Und was tut der Heilige Geist als erstes? Er betet in uns. Zunächst ganz unbewusst wahrgenommen. Er betet in uns. Und deswegen lade ich jetzt die ganze Taufgemeinschaft ein, dass wir das artikulieren, was der Heilige Geist in dem kleinen Täufling, in dem Baby bereits betet. Und dann betet man gemeinsam das Vaterunser. So muss man das den Leuten erklären. Dann verstehen sie auch, dass das Vaterunser gewissermaßen das Innerste, die Intimität Gottes zwischen Jesus und seinem Vater schon immer gewesen ist und jetzt uns geschenkt ist, um an dieser Intimität zwischen Jesu und seinem Vater teilzuhaben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Er betet in uns. Und der Mensch ist nichts anderes als der Resonanzboden des Gebetes. Oder wenn wir vom Beten sprechen, dann kann man sagen, beten bedeutet eigentlich, dem Worte verleihen, was der Heilige Geist in mir betet, oder sich zur Verfügung stellen, dass der Heilige Geist mein ganzes Wesen, Leib, Seele, Geist, alles zu Gebet verwandeln kann. Deswegen schreibt auch der heilige Paulus einmal, betet ohne Unterlass, was ja manche zum Grübeln gebracht hat. Wie kann man das ohne Unterlass beten? Wenn ich nachts im Bett liege, will ich schlafen, dann kann ich nicht beten. Sie kennen vielleicht dieses wunderbare Büchlein, das zu den Klassikern christlicher Literatur gehört, das Sie unbedingt gelesen haben müssen, so wie etwa die Autobiografie der heiligen Therese von Lisieux oder so, ihre, die Geschichte einer Seele. Das muss man, das gehört zur klassischen Literatur, muss man eigentlich gelesen haben. Und da gibt es das Büchlein, die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Dieses Büchlein ist wohl im 18., 19. Jahrhundert entstanden. Und zwar ein ganz einfacher Bauer, der sehr tief gläubig war, erlebte, dass ihm alles genommen wurde. Seine Familie durch den Tod dahingerafft, sein ganzes Haus und Wesen wurde durch einen Brand zerstört. Und da erkannte er, dass Gott wohl wollte, dass er ein heimatloser Pilger werde, dass er dazu berufen sei. Und so machte er sich auf den Weg. Und dann nahm er die Heilige Schrift und las darin, betet ohne Unterlass. Und dem wollte er auf die Spur gehen. Er wusste nicht, wie das geht. Wie soll ich das machen? Und dann ist er von einem Kloster zum anderen gereist, zu den geistlichen Vätern, um Antwort zu bekommen, wie man das machen kann, dass man immer im Gebet ist. Sie können es ja mal lesen. Es ist wunderbar. Es gehört wirklich zu den Klassikern der christlichen Literatur. Die aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers. Also wie gesagt, dieses treibt uns ja irgendwie um. Wir sollten eigentlich immer irgendwie dem Folge leisten, was der Priester uns bei der Eucharistie zuruft: Erhebet die Herzen. Und die Gemeinde antwortet so selbstverständlich, als wenn man da gar nicht mehr nachfragen brauchte: Wir haben sie bereits beim Herrn. Ja, schön wär's. Dann überprüfen Sie sich mal, wo Sie Ihr Herz genau in dem Moment haben, wo der Priester das ausruft. Vielleicht ganz, ganz woanders. Ja, aber so sollte es eigentlich sein. Noch einmal, das Gebet nimmt bei Gott seinen Anfang. Er ist der Initiator. Er spricht uns als erstes an. Manche sagen auch, er grüßt uns. So jedenfalls ist der Engel Gabriel zu Maria gekommen, indem er sie erst einmal gegrüßt hat. Was ist eigentlich ein Gruß? Darüber müsste man mal eine eigene Betrachtung halten. Ich kann es nur andeuten. Was ist ein Gruß? Wenn ich sage, der oder jener lässt dich grüßen, oder ich schreibe einen Gruß auf eine Postkarte und verschicke den Gruß. Was bedeutet das eigentlich? Da teilt sich etwas mit. Der Engel gebraucht die Worte Scheire, Kecharitomene, freue dich, die du voll der Gnade bist. Da teilt sich etwas mit. Da teilt sich Gott gewissermaßen mit. Die heilige Mechthild von Magdeburg sagt, die Stunde ihrer Berufung war, als Gott sie gegrüßt hat. Schon merkwürdig. Also der Gruß ist mehr als Hallo, wenn man so aneinander vorbeigeht, oder Hi, oder heute Mittag haben wir noch gesagt, da man ruft sich einfach zu, Mahlzeit, und keiner weiß, was damit gemeint ist. Das heißt einfach Mahlzeit. Das ist, man kommt den Dingen nicht mehr auf den Grund, man spürt, da muss etwas dahinter stecken, was früher einmal einen Sinn gemacht hat. Früher hat alles einen Sinn gehabt. Auch die Sprache des Menschen hat früher einen tieferen Sinn gehabt. Wir haben das verloren. Wir haben aus der Sprache ein Konglomerat von Worten gemacht, die verschiedenste Inhalte haben. Bei Gott hat alles Eindeutigkeit. Wenn Gott zu uns spricht, dann spricht er eindeutig. Es gibt nur eine Wahrheit. Er teilt sich selber mit. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Der Mensch hat seine Sprachfähigkeit, wenn man so will, verloren durch die Ursünde. Er hat es nicht begriffen, dass der Logos, der am Anfang war, ein Eulogos war. Wissen Sie, das griechische Wort Eu heißt gut. Ein gutes Wort. Auf Lateinisch haben Sie schon oft gehört. Ein Benedizere. Benedizere. Ein gutes Wort sprechen. Das heißt eigentlich von Gott her, er segnet uns, so wird es oft übersetzt. Er segnet uns. Da kann man also auch schon ahnen, in dem Gruß, der von Gott auf uns zukommt, liegt der Segen Gottes. Und vom Menschen her heißt dieses Wort Eulogos Lobpreis. Ich möchte einmal eine Stelle vorlesen aus dem Epheserbrief, und zwar erstes Kapitel, der dritte Vers. Da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Im Deutschen sind das zweierlei Worte. Gepriesen sei Gott, der Vater, er hat uns gesegnet. Im Griechischen ist ein und dasselbe Wort gebraucht. Sowohl für Lobpreis, eulogein, wie auch für Segen, eulogein. Das heißt, Gott segnet uns, Gott spricht uns an, Gott schenkt uns seinen Geist, seine Liebe, gießt er in uns ein, das alles liegt im Segen drin. Und das wird in uns zum Lobpreis und tönt zurück zu ihm. So kommt der Dialog zustande. Und durch den Sündenfall ist dieser Dialog unterbrochen worden. Das gute Wort Gottes kam beim Menschen nicht mehr an, hat keine Resonanz mehr gefunden. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben sich selber einen Wortschatz gemacht. Sehr schön im Bild ausgedrückt vom Turmbau zu Babel. Und einander, dann hat man einander nicht mehr verstanden. Es ging nicht darum, dass da die Fremdsprachen entstanden sind, dass da der Hindu und Deutsch und Englisch und Afrikanisch und Swahili entstanden ist. Nein, es geht darum, dass die Menschen dieselbe Sprache gesprochen haben, aber einander nicht mehr verstanden haben. Das ist das Problem. Das kennen Sie auch in der Gemeinschaft, gell? Man spricht manchmal dieselbe Sprache und versteht sich trotzdem nicht. Ja, aber das ist durch den Sündenfall gekommen. Und deswegen kein Wunder, wenn im Pfingstereignis plötzlich wieder alle einander verstehen. Der Heilige Geist bringt die Sprachfähigkeit dem Menschen wieder zurück und alle werden einmütig, wie es heißt, einmütig im Heiligen Geist. So lernen sie wieder das Beten, dass also ihnen die Sprache wiedergegeben wird, dem zu entsprechen, wie Gott uns mit seinem Eulogos, mit seinem Segen anspricht, dass uns plötzlich der Lobpreis wiederkommt, ihn zu preisen. Noch einmal etwas. Nachdem der Mensch geistlos geworden war durch die Ursünde, hat sich, so sage ich das gerne, der Heilige Geist einen Brückenkopf in der Seele des Menschen vorbehalten. Und dieser Brückenkopf heißt Sehnsucht nach Gott. Und dieser Brückenkopf ist in jedem Menschen da. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Gott. Also wenn Sie jetzt irgendeinen ansprechen auf der Straße in einer großen Stadt und halten den an, sagen Sie mal, haben Sie Sehnsucht nach Gott? Da wird er Sie dumm anschauen, wird sagen, du spinnst wohl. Aber wenn Sie jemanden ansprechen würden und würden ihn fragen, möchtest du glücklich werden? Dann wird er wahrscheinlich sagen, ja. Und die Sehnsucht nach Glück ist die Sehnsucht nach Gott. Denn es gibt außer ihm kein Glück. Versuchen Sie es. Irgendwo, der heilige Augustinus sagt, suche, aber suche nicht dort, wo du suchst. Er hat ja auch experimentiert, bis er endlich ihn gefunden hat, wo seine Seele zur Ruhe kommen konnte. Also wie gesagt, dieser Brückenkopf ist im Herzen eines Menschen immer da. Den hat sich der Heilige Geist reserviert. Den hat er nicht verlassen. Die Sehnsucht nach Gott. Sehr schön in der Biografie von Charles de Foucault nachzulesen. Charles de Foucault, der Atheist geworden war, der also das Leben auf eine andere Weise sinnvoll machen wollte, indem er sich ausleben wollte, seine Triebe ausleben wollte und alles genießen wollte, was das Leben ihm bot und dabei immer leerer und innerlich leerer wurde und keinen Sinn mehr sah. Bis er dann eines Tages in Nordafrika, in der Sahara, den muslimischen Tuareg begegnete, den Einheimischen dort, und beobachtete, wie sie zu den Gebetszeiten von ihren Kamelen stiegen und sich auf dem Gebetsteppich mit der Stirne bis zum Boden geneigt Richtung Mekka verbeugten. Das hat ihn sehr nachdenklich gemacht, denn er kannte betende Leute nur zu Hause in Frankreich, alte Weiblein mit Rosenkranz in der Kirche, aber junge Männer, die da ehrfürchtig sich nach Mekka verneigten, das hat ihn tief beeindruckt. Und dann kam er in die Heimat zurück und dann ging er täglich in die katholische Kirche, wenn niemand drin war, und betete stundenlang immer dasselbe. Gott, wenn du existierst, lass es mich erkennen. Gott, wenn du existierst, lass es mich erkennen. Gott, wenn du existierst, lass es mich erkennen. Ist doch merkwürdig, er spricht jemanden mit du an, den er noch gar nicht kennt. Das heißt also, Gott war bereits bei ihm angekommen. Der Brückenkopf war besetzt. Und dann braucht es nur noch einen Anstoß. Und den hat er gefunden in einer Beichte, wo er sein ganzes Leben vor den Herrn hingelegt hat und dann aufstand und ein neuer Mensch war. Also die Sehnsucht ist der Brückenkopf des Heiligen Geistes. Und dann, wenn er in uns dann lebendig werden kann und in uns den Resonanzboden findet, uns ausfüllen kann, uns zu Söhnen Gottes machen kann, dann ruft er: Abba, lieber Vater. Das drückt sich genau in dem Gebet aus, das der Herr uns als seine Intimität mit dem Vater überliefert hat, nämlich im Vaterunser. Wobei man Folgendes auch wissen muss: Das Vaterunser als Gebet ist bereits eine Antwort auf das Wort, das der Herr zu uns spricht. Ich sagte ja, Gebet ist Dialog, wenn man es genau sagen will. Dialog, er hat das erste Wort. Am Anfang war das Wort war bei Gott und kommt auf mich zu. Also ist die Antwort bereits im Vaterunser ein zweiter Teil des Dialogs. Wie würde also der erste Teil des Dialogs heißen, zum Beispiel, dass Gott zu mir sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Wie er zu Jesus sagt, als er getauft wurde: Du bist mein geliebter Sohn. Merken Sie, in der Taufe geschieht es wirklich, dass wir die Sohnschaft empfangen und dass wir dann sagen können, als Söhne: Vater, lieber Vater. Und Gott ist nicht einfach Autorität. Vater ist zwar auch Autorität. Vater ist auch Ursprung, Erzeuger. Bei Gott ist es natürlich ein innerstes Geheimnis, weil der Vater sozusagen in beständigem Zeugungsvorgang den Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit hervorbringt. Bitte fragen Sie mich nicht, wie das geht. Aber Vater bedeutet Ursprung, Vater bedeutet Autorität, aber vor allem bedeutet Vater auch Liebe. Liebe, was viele Kinder heute nicht mehr erfahren. Deswegen haben sie ein oft ganz verzerrtes Vaterbild. Und weil wir alle, die wir hier sind, Sünder sind, jeder Mensch leidet unter den Folgen dieser Urkatastrophe. Deswegen hat Vaterschaft noch einmal eine Bedeutung für uns bekommen, nämlich im Sinne von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Also wenn wir rufen: Abba, lieber Vater, dann ist all das drin. Du bist für mich die Autorität. Du hast mir das Leben geschenkt. Du bist für mich die einzige zuständige Instanz. Du bist für mich die Liebe. Du bist die Barmherzigkeit. Das drückt sich alles in diesem Wort Abba, lieber Vater, aus. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns als erstes artikuliert. Und es wäre schön, wenn jeder von uns diesen Zugang zu Gott haben könnte, dass er wie ein Kind zu ihm sagen könnte: Abba, lieber Vater. Ein Teil dieses Dialogs ist ja auch zum Beispiel die Vaterunser-Bitte: Dein Wille geschehe. Sie ist ja auch die Antwort auf eine Ansprache, mit der Gott mir begegnet, indem er sagt: Du, ich habe dich geschaffen, weil ich einen ganz bestimmten Plan für dein Leben habe. Du hast einen bestimmten Auftrag, du hast eine bestimmte Sendung. Und eigentlich kannst du nur glücklich werden, wenn du nach diesem Plane dich entfaltest, selbst verwirklicht, würden wir sagen. Und deswegen beten wir: Dein Wille geschehe. Nicht meine Eigenwilligkeit, sondern dein Wille soll mein Leben bestimmen. Da haben wir oft Probleme. Da kommt nämlich etwas bei uns zum Zuge, was mit dieser Urkatastrophe zu tun hat, nämlich der Argwohn. Der Argwohn gegen Gott. Wir haben manchmal das Misstrauen, dass Gott es nicht gut mit uns meint, dass er von uns etwas verlangen könnte, was über unsere Glückseligkeit hinausgeht, was uns ins Unglück stürzt. So begann es ja im Paradies. Gell? Da wurden diese ersten Menschen gefragt, ist das wirklich so, dass ihr von allen Bäumen des Gartens essen dürft? Eine raffinierte Frage. Und damit wird das Misstrauen schon in die Herzen der ersten Menschen gesät. Es könnte doch sein, dass Gott euch etwas ganz Wichtiges vorenthält. Da auf einmal wird der Mensch begriffsstutzig. Könnte ja sein, tatsächlich. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dieser Gott, ich habe immer gedacht, er wäre die reine Liebe, aber jetzt kommt mir da so eine Ahnung, da stimmt was nicht. Ich könnte ja auch sein wie er. Warum bin ich das eigentlich nicht? Und so fängt die Sünde an. Und deswegen können die Menschen so schwer diese Bitte über die Lippen bringen, dein Wille geschehe. Weil wir immer Angst haben, wenn sein Wille geschieht, oh Gott, was passiert dann mit mir? Dass Gott für uns das Beste vorgesehen hat, dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass er der liebende Vater ist, das wird dann dabei zu wenig bedacht. Jedenfalls im vorigen Jahrhundert, da kam einmal eine Studentin, eine evangelische Studentin, zu einem Studentenseelsorger in Basel, wo sie studierte, und sagte, ich kann nicht beten. Ich kann das Vaterunser nicht beten. Da fragte der Studentenseelsorger, was haben Sie dann für ein Problem? Ich bringe diese Bitte, dein Wille geschehe, nicht über meine Lippen. Da sagte der Seelsorger zu ihr, oh, das ist ja kein Problem. Es gibt ja so viele Gebete. Dann lässt du das Vaterunser erst einmal aus, nimmst ein paar schöne Psalmen vor, der Herr ist dein Hirte, nichts wird dir fehlen. Fängst du mal an, so was zu beten, es gibt doch schöne Gebete, und kauf dir mal ein schönes Gebetbuch. Es ging nicht. Sie ging zu einem anderen Seelsorger hin und sagte ihm dasselbe, ich kann das Vaterunser nicht beten, ich kann überhaupt nicht beten. Ja, was ist das Problem? Ich kriege die Bitte, dein Wille geschehe, nicht über meine Lippen. Och, kein Problem, dann betest du was anderes. Es gibt auch so wunderschöne Gebete aus der ganzen Geschichte der Christenheit. Und Martin Luther hat uns auch noch einiges geschenkt. Nee, sie kriegt's nicht hin. Dann ging sie zu einem katholischen Seelsorger. Und dieser Mann hieß Hans Urs von Balthasar. Und trug ihm dieselbe Problematik vor. Ich kann das Vaterunser nicht beten. Ich bekomme diese Bitte, dein Wille geschehe, nicht über meine Lippen. Und da sagte der begnadete Theologe zu ihr, du brauchst es nicht zu beten. Lass es einfach zu, dass er es in dir betet. Und von da an, sagte sie, war es, als wenn in meiner Seele eine Schleuse geöffnet würde und ich konnte alles beten. Und da ist ja auf einmal deutlich geworden, das Vaterunser ist die Urform jeglichen Betens oder besser gesagt die Seele jeglichen Betens. Wer das Vaterunser nicht beten kann, kann überhaupt nicht beten. Also alles unser Beten muss immer deckungsgleich sein können, kompatibel, wie man sagt, mit dem Vaterunser. Das heißt also, wenn Sie irgendeinen ganz persönlichen Wunsch haben, dann müssen Sie zumindest immer anfügen, wie Jesus es sich ja auch hart abgerungen hat am Ölberg. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und dann kann es sein, dass der Herr von uns etwas abverlangt, was uns im Moment gar nicht schmeckt, Und dann geht es genauso wie dem Propheten, dem abverlangt wurde, er sollte das Büchlein hinunterschlucken, der Ratschlüsse Gottes. Sie waren zunächst einmal bitter, aber dann wurden sie süß in seinem Munde. So ungefähr geht es uns, da merken wir auf einmal, der Herr hat es doch gut gemeint. Es ist doch alles wunderbar ausgegangen. Ich muss mich nur seinem Willen unterstellen. Da merken wir, in dem Gebet des Vaterunsers ist die ganze Weisheit Gottes enthalten. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal in den Exerzitien speziell über dieses Gebet nachgedacht. Die ganze Weisheit Gottes ist im Vaterunser enthalten und der Mensch hat Anteil an diesem innersten Zwiegespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Ja, so geht es also zunächst einmal mit dem Gebet. Da merkt man, es ist, wenn man es genau betrachtet, keine große Anstrengung. Das Problem des modern betenden Menschen ist eher, dass er zu viele Störfeuer zulässt. Zu viele Störfeuer, die ihm aus dem Gebet heraus treiben. Also man kann es mal übertrieben so sagen, wenn einer morgens aufwacht mit dem Radiowecker und schon mit dem Geduddel und all diesem Lärm der Welt schon in den Tag hineingeht und dann beim Frühstück auch nichts anderes kennt als Geduddel im Hintergrund und auf der Fahrt zur Arbeit dann auch im Auto noch das Geduddel hat und am Arbeitsplatz dann den Lärm, der ihn umgibt, vom Morgen bis zum Abend und nach Hause kommt und dann das Fernsehen anmacht und dann bis in die Nacht Fernsehen guckt und dann sagt, ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich kann gar nicht richtig beten. Ja, da muss ich sagen, lieber Freund, schalte mal all die Geräte um dich herum ab, die Störfeuer, die dich doch nur ablenken von der Sammlung auf Gott hin. Eigentlich wäre es doch ganz einfach. Der heilige Pfarrer von Ars, der hat das so gesagt. Wenn du beten willst, brauchst du nicht viele Worte zu machen. Du öffnest einfach dein Herz. Das ist das beste Gebet. Fertig. Sich einfach Gott aussetzen. Ich sage das manchmal, wenn ich das Allerheiligste aussetze in der Kirche, sage ich dann den Anwesenden, der Herr setzt sich euch aus, aber ihr sollt euch auch dem Herrn aussetzen. Wenn du beten willst, brauchst du nicht viele Worte zu machen. Du öffnest einfach dein Herz. Da merken Sie, dass das Gebet auch schon gewissermaßen die Form der Beichte annimmt. Ich öffne dem Herrn mein Herz. Er will eintreten, um dort Ordnung zu schaffen, mich zu heilen, heilen, was verwundet ist. Oder ich las einmal in der Biografie des belgischen Königs Baudouin, der ja wirklich ein tiefes Gebetsleben geführt hat, und wie ein Heiliger von manchen verehrt wird, dass er jeden Tag eine Stunde vor dem ausgesetzten Allerheiligsten verweilte. Und da wurde der König gefragt, was machen Sie da vor dem Allerheiligsten? Und da sagte er ganz einfach, ich mache es wie ein Urlauber am Strand, in Spanien, der sich in die Sonne legt und sich bescheinen lässt. Mehr nicht. Ich lasse mich von ihm bescheinen. Mehr nicht, wortlos. Einfach seine Gegenwart. Das Gebet beginnt damit, dass ich gewissermaßen nichts anderes spüre als seine Gegenwart. Du umgibst mich von allen Seiten, haben wir heute im Psalm 139 gehört. Du bist da. Und allein dieses Wort du ist schon ein Gebet. Denn es ist ja im Grunde eine vertraute Anrede, die man nicht einer Sache, hier zu einem Glas Wasser zum Beispiel, sagt, sondern du sagt man zu einer Person, zu einer vertrauten Person, zu einer Person, die man liebt. Also allein dieses Wort du beinhaltet schon so viel. Ich sage immer gerne, der Sündenfall hat damit begonnen, dass der Mensch der Konjugation seiner Verben ein Wort beigefügt hat, was nicht da reingehört, nämlich das Wort Ich. Die Konjugation bei Gott beginnt mit Du. Gott ist die Liebe. Das Wort Ego, das gibt es eigentlich nicht bei uns Menschen, darf es nicht geben. Auch Gott ist kein Ego, Gott ist verströmende Liebe. Er sagt zu uns als erstes Du und wir sollen auch sagen Du. Immer wenn der Mensch Ich sagt, muss man ein Fragezeichen machen. Da stimmt was nicht. Du bist aus dem Gebet herausgefallen. Man merkt also, man braucht keine große Gebetstechnik. Man muss nur einfach so diese innere Einstellung herstellen. Oder man kann noch einen Schritt zurückgehen und kann sagen, das Gebet des Menschen beginnt mit der Kapitulation vor Gott. Gott, ich bin nichts, du bist alles. Oder wie Jesus zur heiligen Katharina von Siena sagte, denke daran, dass du die bist, die nicht ist, und ich der bin, der ist. Und dann kann man hinzufügen, aber keine Angst, ich werde dir die Fülle mitteilen, ich werde dir alles geben, was dich glücklich machen wird. Das Gebet ist sozusagen das Hinhalten des Menschen, der sich leer macht vor Gott, wie einer, der die Arme ausbreitet zum Himmel und Gott will diese leere Schale füllen mit seiner Gegenwart. Sein Heiliger Geist wird in mir dann auf einmal so etwas wie ein vertrauter Einwohner in mir. Denn er wohnt in mir, er betet in mir, er lebt in mir. Ja, er lässt mein Herz warm werden. Und deswegen sagt der heilige Paulus, lasst euch vom Geist entflammen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Wir hörten den 10. und letzten der Exerzitienvortrag im Rahmen unserer Radioexerzitien. Ja, unser Exerzitienprediger Pfarrer Winfried Abel, er war vor Ort im Bergkloster in Bestwig bei Meschede bei einigen Schwestern, denen er diese Exerzitien gepredigt hat. Und wir konnten dankenswerterweise wieder mit dabei sein diese Woche in der Schule des Heiligen Geistes, in der er uns Schritt für Schritt, Tag für Tag geführt hat.